Liebe Freunde, herzlich willkommen. Hier ist der Podcast Musikgeschichte mit einem neuen Meilenstein. Aber bevor wir darüber zu sprechen kommen, hallo Jens, schön, dass du da bist.
Hallo, lieber Marcel.
Du bist zu laut.
Ja, ich bin zu laut. Diesmal bin ich mal zu laut. Tue ich mal übertönen hier oder ich gehe ein bisschen weiter weg vom Mikrofon.
Das ist eine Idee.
Das geht ja durchaus auch, ja. Also, auch von mir ein herzliches Hallo. Und es ist wieder mal Podcast-Zeit.
Das ist schön. Und wir haben einen Meilenstein, weil wir haben jetzt was geschafft, Jens?
Wir haben ab heute die Matrix voll.
Aber auch nicht ganz. Weißt du, warum nicht?
Weil du dich wieder vertan hast. Du schreibst das groß rein, dann Matrix voll.
Ja, so das Problem war, das habe ich schon letztes Jahr reingeschrieben. Und wir haben ja, also kurz für euch zur Info, was die Matrix ist. Die Matrix ist da drin, wo Keanu Reeves rumspringt. Aber bei uns sieht das ein bisschen anders aus. Unsere Matrix ist eine große Tabelle, wo alles eingetragen wird, welche Jahre, Monate wir schon erledigt haben. Und mit der heutigen Sendung haben wir alle Jahre von 1960 bis 2023 abgedeckt. 23 bewusst, weil die 24 fehlt, weil letztes Jahr haben wir noch nichts gemacht sozusagen, also keine Folge zum Jahr 2024, deshalb ist die Matrix nicht ganz voll, aber diesen Termin hatte ich schon festgelegt im Jahr 24, da schreibt dann darin eine Matrix voll, aber wir nehmen es mal so, die Matrix ist voll. Jens?
Die Matrix ist voll. Es geht ja nicht quasi um tagesaktuelle Charts und wir gehen ja nicht sofort immer wieder ein Jahr zurück, also in dem Fall ist die Matrix voll.
Genau, und 24 werden wir vielleicht auch irgendwann mal besprechen. Gut, lieber Jens, jetzt müssen wir kurz mal über ein anderes Thema reden. Lieber Jens, und zwar, wir möchten uns bedanken bei allen neuen Abonnenten unseres WhatsApp-Channels. Das hat ja wunderbar funktioniert mit deiner Idee, mit dem Exklusiv-Content. Wir sind jetzt bei 34, da müssen wir uns ein neues Ziel setzen. Das nächste Ziel wäre dann, Jens?
Ja, wir müssen uns kein neues Ziel setzen. Du musst immer die Leute immer unter Druck setzen. Die Leute können entweder beim WhatsApp-Channel mit dabei sein oder nicht. Es ist halt so, wer Interesse dran hat, macht das. Wer kein Interesse dran hat, macht das halt nicht. Und da musst du nicht sagen, unser nächstes Ziel ist
35.
Nee, es kommt so, wie es kommt. Wir erwähnen das immer mal. Und wenn welche dazukommen, ist schön. Wenn welche da weggehen, ist nicht so schön. Ganz einfach.
Ganz wichtig noch der Hinweis für alle, die jetzt erwartungsvoll abonniert haben. Also es wird jetzt nicht zu jeder Folge exklusiv Content geben. Es wird exklusiven Content geben, aber nicht zu jeder Folge, weil Jens sich dann irgendwelchen Quatsch einfallen lässt, der keiner machen will.
Ich habe es ja nochmal gesagt, es liegt ja bei jedem auf der Hand und du hast dich beim letzten Mal so gedruckst, ja, da muss ich mal schauen. So, und es ist ja auch ein bisschen was draus geworden. Ne? Der Bibliothekar hat halt sich mal mit seiner Materie, die er hat, beschäftigt. Also sich eh beschäftigt, aber in dem Falle ist das doch nicht schlecht geworden. Und jeder hat es ja in der Hand zu sagen, okay, jetzt gibt es diesen exklusiven Content. Und wer weiß, ob sich vielleicht in der Folge was entwickelt, wer weiß, ob sich erst in der nächsten Folge was entwickelt. Aber nun grundsätzlich zu sagen, dass nicht jede Folge einen Content hat, das würde ich nicht unterstreichen.
Genau. Ansonsten, wir haben Post bekommen vom Thomas aus dem hohen Norden oder aus dem Nordosten sozusagen. Der hat uns geschrieben, hat uns eine E-Mail geschickt. Er ist seit kurzem Stangenhörer, hat alle unsere Folgen gehört. Vielen, vielen Dank nochmal für die E-Mail, Thomas. Und er hat uns einen Vorschlag gemacht, dass keine Doppelungen mehr vorkommen. Daraufhin habe ich ihn schon geantwortet. Die Doppelungen wird es weiterhin geben. Das hat bestimmte auch rechtliche Gründe. Und es ist natürlich auch eine Überraschung für uns beide, dass wir manchmal aber in regelmäßigen Abständen sozusagen den Geschmack des anderen auch treffen.
Es hat auch damit zu tun, dass mein ehrgeiziger Gegenüber mir das noch einfacher hat, wenn man das, weil der Thomas hat die Idee gehabt, dass wir im Grunde genommen die Charts splitten und sagen, okay, dieses Mal machst du die untere Hälfte und der andere macht die obere Hälfte. Dass er das dann gegenüber dann sofort weiß, aha, dann brauche ich mich ja nur auf diese Charts konzentrieren und mir das merken und dann halt die Bonuspunkte, die wir ja eh nicht irgendwo Strichliste gemacht haben, dann im Grunde genommen dann schon eher fallen. Deswegen auch.
Das wäre ein kleiner Side-Effekt, aber der Haupteffekt ist davon, ich habe es den Thomas schon geschrieben, wir können es auch den anderen Hörern noch kurz erklären, wir bezahlen einen bestimmten Beitrag an die GEMA. Der bedeutet, wir können pro Folge 2 Minuten Musik freispielen und eine Minute Musik überquatschen sozusagen. Und wir haben ja manchmal Folgen mit Gästen, wo dann 6 Titel, da sind es dann halt 3 Minuten freie Musik und 1,5 Minuten überquatschte Musik. Und dann gibt es halt die Folgen, wo wir uns doppeln und da gleicht sich das Ganze sozusagen wieder aus. Und das wird nicht pro Folge gerechnet von der GEMA, sondern das wird auf das Gesamte, auf den gesamten Podcast gerechnet. Und damit, der Durchschnitt, damit gleicht sich das wieder aus. Und das ist einfach der Hintergrund, warum wir gesagt haben, wir bleiben jetzt bei diesem Konzept mit den Doppelungen. So, ansonsten Jens, ich war bei der Super Sommersause wieder. Es war eine schöne Feierei. Ich habe viele nette Leute kennengelernt und es hat viel Spaß gemacht. Wollte ich dir bloß mal sagen.
Und ich musste ein bisschen schmunzeln, dass ich doch in deinem Content, was du gepostet hast, auf einmal diesen Roy Bianco und die Abruzzinati Boys abrunden. Ich krieg's immer wieder nicht hin.
Du weißt, wie es. Ja, wir wissen alle, was gemeint ist.
Bella Napoli. Und als ich das hier vorgestellt habe, weiß ich gar nicht, was. Und dann zur Super Sommersause. Ach, da haben sie ihren Schlagerstrudel gestrudelt.
Strudel und Poken, wir haben alles gemacht. Es genau, hat Spaß gemacht.
Im Übrigen, in einem anderen Podcast wurde das mal genannt, was der Schlagerstrudel ist, quasi ein geordneter Moshpit. Ne? Und früher hat man gesagt Poken. Aber es ist halt ein geordneter Moshpit.
Genau. Das zu unserer vorab. Und jetzt kommen wir mal dazu, was wir heute mit euch vorhaben. Wir sind heute zum ersten Mal im Jahr 1953. Ich hatte vorhin einen Fehler gemacht, nicht von 1960 bis 2023, sondern von 1950. Dort geht es ja bei uns los. Und das ist das Jahr, was bisher übrig geblieben sind. Um genau zu sein, wir sind am 14. Oktober 1953. Für alle, die uns schon länger zuhören, die wissen natürlich, damals gab es keine richtigen Charts. In Amerika gab es welche. Und wir haben uns jetzt darauf festgelegt, beziehungsweise wir haben uns verständigt, wir haben uns Bücher besorgt und auch nochmal vielen Dank an die Autoren, die Bücher. Es gibt da Bücher, alle Charts von einem bestimmten Datum bis zur heutigen Zeit hinein. Jens, weißt du noch aus dem Kopf, welches Datum das war? Ich glaube, von der 1.1.55.
Ne? Von 1950 tatsächlich bis 2008 oder 13, ich weiß gar nicht genau.
Genau, und die haben uns das Ganze nochmal digital zur Verfügung gestellt, dass wir das auch durchsuchen können. Und auf diese Bücher beschränken wir uns oder beziehungsweise beziehen wir uns jetzt. Dort steht dann drin, wann ist der Song in die Charts eingestiegen, was war die Höchstplatzierung?
So, der Vollständigkeit halber, das ist das Buch Alle Hits aus Deutschland Charts 1950 bis 2005. Da gibt es ein Band 1 und Band 2 von Jörg am Tage und Matthias Müller. Herzlichen Dank nochmal.
Genau, so. Und ich fange jetzt mal an gleich mit meinem ersten Song, weil wir haben lange genug gequatscht und jetzt müssen wir einfach mal zur Musik kommen. Ich bin bei einem Song, Chart-Einstieg, am 5.10.1953.
Dann wird das vielleicht unser gemeinsamer Song sein, wir gucken mal.
Da waren einige eingestiegen. Dieser Song hat Platz 1 in Deutschland erreicht. Und der Sänger, von dem wir sprechen, hier vibriert irgendwas.
Dein Vibraphon.
Mein Vibraphon. Der Frank ruft an. Na, kann ich jetzt nicht rangehen. So, und zwar nochmal, wir reden von einem Künstler, von einem männlichen Künstler, der hat einen Künstlernamen und der heißt mit bürgerlichen Namen Gerhard Tschirschnitz. Hast du den?
Den habe ich.
Den hast du. Ne? Da haben wir beide denselben Song.
Und ja, bevor Thomas, dann haben wir jetzt mal wieder denselben Song. Und mich irritiert nur für einen Moment, dass der Platz 1 in Deutschland gehabt hat. Er hat mit einem anderen Lied Platz 1 gehabt in Deutschland. Aber
vielleicht haben wir ja unterschiedliche Lieder.
Nee, glaube ich nicht. Aber dann hören wir mal rein, oder?
Wir hören mal rein.
Es blüht eine weiße Lilie in blauer Tropennacht. Sie hat einem fremden Seemann das große Glück gebracht. Er nahm, was sie an Schönheit ihm schenkte und kam später dann nie mehr zurück.
So, mein Jens, ne, da haben wir uns wieder gedoppelt.
Ja, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass der Name grundsätzlich dir was gesagt hat, mir ja auch.
Genau.
Und du im Grunde genommen ja auch einen anderen Titel noch im Blick hattest, den wir zwar jetzt heute nicht besprechen, aber ja, der Künstler ist halt bekannt. Es ist nämlich, wir wollen es nochmal natürlich der Vollständigkeit halber wiederholen, René Carol oder Carol, weiß ich jetzt nicht, wie er ausgesprochen wurde. Und
es blüht eine weiße Lilie. So, im Buch stand eine andere Platzierung, die er gehabt hat. Bei Wikipedia stand, dass der Song in Deutschland auf Platz 1
ist. Das ist halt so die Quellenlage. Ne?
Genau.
Also ich habe mich aufs Buch beschränkt und da war kein Platz 1 sichtbar. Aber kommt da drauf an, vielleicht in irgendeiner Hitparade, Radio, wie auch immer, Platz 1.
Das kann sein. So, reden wir mal über René Carol. Ich fange an und du ergänzt, wenn du da was gefunden hast. Geboren wurde er am 11. April 1920 in Berlin als Gerhard Tschirschnitz. Er besuchte das Gymnasium, nahm Gesangsunterricht bei einem italienischen Tenor. Während des Zweiten Weltkriegs war er Soldat. Nach dem Krieg arbeitete er zuerst als Operettentenor und wurde durch den Rundfunk und Schallplatten dann bekannt. Erste große Erfolge in den 1950er Jahren mit Schlagern wie Rote Rosen, Rote Lippen, Roter Wein. Das war natürlich der Überhit. Er tourte durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bekannt wurde er durch seine weiche Tenorstimme und sehr charmantes Auftreten. Also er war da so Schwiegermutters Liebling. Arbeitete mit bekannten Komponisten und Textern zusammen. In den 1960er Jahren ging die Popularität langsam verloren. Er hatte dann auch gesundheitliche Probleme und kämpfte mit Alkoholismus. Er nahm in späteren Jahren auch volkstümliche Titel auf. 1970 dann der Comeback-Versuch mit dem Titel Du schwarzer Zigeuner. Er war zweimal verheiratet und hatte einen Sohn. Am 9. April 1978 verstarb er an Herzversagen in Minden und wurde auf den Nordfriedhof in Düsseldorf beigesetzt. Hast du denn noch was, was du ergänzen möchtest, lieber Jens?
Ja, und zwar, Quellenlage ist halt immer sehr interessant nochmal zu den Anfängen von ihm. Er fiel bereits mit 14 Jahren als Sänger bei einer Betriebsfeier auf und im Zweiten Weltkrieg wurde er zur Luftwaffe einberufen und dort hat er auch erste Auftritte gehabt als Parodist von Theo Ling und Hans Moser, die ja damals sehr populär waren. Und nach Kriegsende war dann die französische Kriegsgefangenschaft. Der konnte dann im April 1946 nach Paris fliehen und dann kommen wir halt zu dem Namen, trat dort in Bars und Nachtclubs auf. Als er einen Pass benötigte, besorgte ihm ein französischer Unterweltler einen falschen auf den Namen René Carroll. Daher auch der Name. Ne? Also ne, diesen Background, mein lieber Freund, da drüben. Warum René Carroll? Warum der Name? Warum das Lied gerade so? Da muss ich jetzt nochmal mit erhobenem Zeigefinger dort lehrerhaft hier in die Richtung, das interessiert vielleicht den einen oder anderen schon, anstatt nur der Musik, warum er denn so den Namen bekommen hat. Ne? Also guckt er mich mit großen Augen gerade eben an. Ne? Was ich noch sagen wollte, was mir auch noch aufgefallen war, was mir noch bei dir gefehlt hat, dieser Verkaufserfolg Rote Rose, Rote Lippen, Roter Wein wurde über 500.000 Mal verkauft. Für 1953 wirklich auch eine sehr große Geschichte. Und das ist ja das Lied, was wir immer noch im Blick haben, wie auch der letzte Erfolg, der letzte große Hit 1960, Kein Land kann schöner sein, war bis Platz 3 gekommen. Außerdem hat dann seine damalige Frau ihm noch geholfen, die war dann Managerin gewesen und hat dann noch Konzerte und Veranstalter besucht, sodass er dann auch, nachdem das auch am Sinken war, diese Musik, immer noch zu tun hatte. Dann war er längere Zeit in den 60er Jahren auch in Nordamerika und hat dort Konzerte gemacht für deutschstämmige Amerikaner und Kanadier. Und durch den Cousin in Chicago hat er einen festen Wohnsitz gehabt und dadurch durfte er auch dort auftreten, weil man musste drin sein in der US-amerikanischen Sängergewerkschaft. Und erst dann durfte man dort Auftritte machen. Und speziell für die Fans dort hat er dann auch Platten mit Heimweh nach Deutschland-Themen pressen lassen. Die hatten aber keinen Bock drauf. Also es war sehr wenig Resonanz. Haben wir nochmal in Deutschland veröffentlicht. Da war auch nicht so der Überflieger. Also in dem Falle hat er es versucht, dort auch nochmal weiter Fuß zu fassen, aber es ging da nicht so wie gedacht. Und die letzte Hitparaden-Notierung in Deutschland war 1963 mit dem Titel Bianca Rosa auf Platz 44. Und da er ab und zu auch woanders unterwegs war, in Niederlanden durch die Tournee sogar in Top 10 dieses Lied. Und man merkt halt, das ist so richtig schnulziger Schlager, ne? So, was er dort so gemacht hat. In 50er Jahren, du hast es schon angesprochen, hat er mehrere Verkehrsdelikte gehabt, musste 1955 zum Beispiel für 6 Wochen wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Körperverletzung ins Gefängnis. Und selbst sagte dann der liebe René Carroll, ich war völlig verrückt auf Autos, Alkohol und Frauen. Und was du auch schon erwähnt hast, der war 3-mal verheiratet, oder hast du 2-mal gesagt, also bei mir steht 3-mal verheiratet. In späten 60er Jahren zog er von Hamburg nach Haselhorn. Und wegen einem kolorektalen Karzinoms, da habe ich nochmal nachgeguckt, das ist Darmkrebs, Klinikum Minden, wurde er operiert und starb dann 2 Tage vor seinem 58. Geburtstag in Haselhorn. Die letzte Ehefrau und quasi dann Witwe kehrte in ihre Heimatstadt Lüdenscheid zurück und sorgte im Mai 1978 für eine Umbettung des Verstorbenen dahin. Also in dem Falle liegt er dann nicht mehr dort, was du gerade im Auto Lüdenscheid. Lüdenscheid ist eigentlich eine eigenständige Stadt, denke ich. Insgesamt hat der liebe René Carroll 3 Top 10 Singles und 17 Singles in den Charts gehabt. Quasi einmal Gold für insgesamt 750.000 verkaufte einhalten.
Ja, und weil du jetzt die ganze Zeit so klug geschissen hast, kannst du leider nächsten Song machen.
Werde ich auch machen. Also ich komme jetzt zu den Official Single Charts in UK.
Na, mach.
Ja, das ist die Seite, die nennt sich officialcharts.com. Das sind die Biggest Songs of the Week und war Platz 1 dort.
Schön.
7 Wochen platziert, Schweizer Hitparade, hatte dazu vermerkt, Don't Like It. Fast gut, nur schon etwas verstaubt. Seine zweite Nummer 1 in UK. Locker, leichter, fröhlicher und im UK erfolgreicher Titel. Typische frühe 50er und Wegbereiter für den Rock'n'Roll von Elvis und Co. Befriedigendes Lied. Fast 235.000 Spotify-Follower, über 350.000 Spotify-Plays.
Ich sage jetzt einfach Chubby Checker, aber wird es nicht gewesen sein.
Wir hören rein.
Wir hören rein.
Look at that girl, she's like a dream come true. Ah, look at that girl, can blue eyes be so blue? Look at the way she walks, listen when she talks. With each word my heart just skips. Oh, if I could kiss those lips.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, Jens, und du wirst uns jetzt sicher mitnehmen, wer das ist und warum der singt.
Ja, es ist Guy Mitchell und das Lied nennt sich Look at That Girl. Im wirklichen Namen heißt er Albert George Czernik, geboren am 22.02.27 in Detroit und am 1.07.1999 in Las Vegas ist er gestorben. US-amerikanischer Popsänger und Filmschauspieler. Ihm gelangen in den 50er Jahren 5 Nummer 1 Titel in USA und UK. Sohn jugoslawischer Einwanderer, mit 11 Jahren zog Familie nach Los Angeles, wo Warner Brothers Kinderschauspieler verpflichtete. Bis auf gelegentliche Auftritte beim lokalen Radio blieb aber die Karriere erfolgreich. Familie zog nach San Francisco. Nach Schulzeit arbeitete er beim Sattler und sang nebenher bei einer Country-Band. Ab 1944 2 Jahre Wehrdienst ohne Kriegsdiensteinziehung. 46 bis 47 Sänger bei der Big Band von Carmen Cavallo. Da auch Plattenaufnahmen mit ihm dabei bei Decca Records. Umzug dann nach New York und Veröffentlichung unter Pseudonym R. Grant Songs. Und dann 1950 war er Gewinner vom Nachwuchswettbewerb Arthur Guthrie's Talent Scouts. Entdeckung durch Mitch Miller von Columbia Records und Verpflichtung und gab ihm den Künstlernamen Guy Mitchell mit Begründung: My name is Mitchell and you seem a nice guy. So well, call you Guy Mitchell. So okay. Einfach ist das.
Das sind wieder abstruse Geschichten, wie man zu einem Namen kommt.
Ja, 1951 schon ersten großen Erfolg. My Heart Cries For You. 2 Millionen verkaufte Singles. Es folgten weitere Hits mit über 1 Million verkauften Einheiten. Die habe ich jetzt nicht benannt. Größter Hits beiderseits des Atlantik war Singing the Blues Ende 1956 bis Anfang 57. 8 Wochen Nummer 1 in USA und auch Nummer 1 in UK. Im Übrigen beim Bravo Jahrescharts 1957 war Platz 10 und Platz 3 in Deutschland. Letzter Millionenhit war 1959, Hard Day's by the Number, war Platz 2 und die deutsche Coverversion war auch sehr erfolgreich für diesen Lied. Die war nämlich von Peter Alexander. Ich zähle täglich meine Sorgen. Ist Original Hard Day's by the Number. Obwohl er typischer Vertreter des weißen Unterhaltungsmainstream der 50er Jahre war, zeichneten sich doch viele Songs durch einen rockigen, flotten Rhythmus aus oder swingten. 1952 bis 1956 auch Tournee durch England, war dort genauso populär wie in den Staaten. Britische Charts 4 Nummer 1 Hits und wie auch hier der Vorgestellte. War aber in den USA nicht so erfolgreich, dieses Lied, was ich hier gerade eben mitgebracht habe. Außerdem 3-mal Platz 2 UK und 4 weitere Top 10 Titel auf der Insel. Von 1952 bis 1960 waren seine Platten insgesamt 164 Wochen in den Top 20 des New Musical Express. Außerdem hat er moderiert The Guy Mitchell Show 57 bis 58 und war bei Filmproduktionen dabei. Musikalisch erfolgreichste Zeit war Ende 1962 zu Ende. Entlassung aus dem Plattenvertrag wegen seines Musikstils, der aus der Mode kam, der für die schnulzigen 50er stand. Man hört es durchaus dort angeklungen, wenn man das Lied sich nochmal so anhört. veröffentlichte zwar noch Songs, aber nicht mehr der Erfolg. Außerdem Probleme mit Krankheit und Alkoholismus, weitere Jahrzehnte Auftritte in UK und Australien und als Schauspieler der Serie You're Cheating Heart. Konzentration dann auf Country oder Westernmusik und hat mit allen Veröffentlichungen, also alle, die er jemals gemacht hat, insgesamt weltweit rund 40 Millionen Schallplatten verkauft. Guy Mitchell hat einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame und nach der Karriere lebte dann Mitchell mit seiner Frau Betty in Las Vegas und starb dort 72-jährig, auch leider nach einer Operation. Soweit also zu Guy Mitchell.
Über 40 Millionen ist natürlich auch ein ganz schönes Brett.
Ja, also das war schon eine Ikone der 50er Jahre.
Gut, mein lieber Jens, dann komme ich jetzt mal zu meinem zweiten Song. Und das ist ein typischer 50er Jahre Schlager. Ja? Charteinstieg am 7.9.1953. Platz 3 in Deutschland erreicht. Die gute Frau heißt mit bürgerlichen Namen Rosa Mina Scherer. Hat 11 Geschwister und hat unter anderem, warte, jetzt muss ich mal gucken, den...
Die Tinte war alle.
Sie war, die erste, okay. Sie war die erste Siegerin des Grand Prix d'Eurovision de Chalençon. Hier, du weißt schon. Und sie hat mehrfach den Grand Prix mitgemacht und hat auch mitgemacht beim Grand Prix der Volksmusik. Hat sie auch mitgesungen. Ja, und sie moderierte auch den ESC 2008 in Belgrad. So, wird dir aber wahrscheinlich alles nichts sagen.
Mir, ja, wird mir nichts sagen. Wir hören mal rein.
Genau.
Als der Schnitter durch das Korn ging, sang der Wind ein Abschiedslied, denn die Blumen unserer Liebe waren welk und längst verblüht. Als der Schnitter auf den Feldern seine schweren Gerben band, hat ein langer Band Seufzer,
also ich muss sagen, mir ist jetzt gerade eben, ich bin noch die Hitparade nochmal durchgegangen, aber habe natürlich den Background nicht, Friedel, Hensch.
Nee,
gut.
Aber es war so typischer 50er Jahre deutscher Schlager. Also das Jahrzehnt konnte man raushören. Und wir reden über Lys, geschrieben L-Y-S, Asia, mit Doppel-S.
Ja.
Als der Schnitter durch das Korn ging. Das ist ein typischer deutscher Schlager. Geboren wurde sie, also die sehr alt gewordene, am 3.3.1924 in Rupperswil, Aargau. Als Rosa Minna Schreger, jüngstes von 12 Kindern, Vater betrieb Installationsgeschäft, Mutter stammte aus artigem Haus. Sie wuchs in Zürich auf, erhielt Ballettunterricht und besuchte das Konservatorium und die Kunstakademie. Sie debütierte mit 16 Jahren als Tänzerin im Zürcher Corso-Palast. Sie war Mitglied des Riva-Balletts während des Zweiten Weltkriegs und betreute französische Truppen. Dann hatte sie erste Gesangsauftritte in Nizza. 1942 erhielt sie einen Plattenvertrag bei His Master's Voice in der Schweiz und stieg nach Kriegsende rasch zur Schlagersängerin auf. 1948 sprang sie in Paris für Josephine Baker ein und sang mehrere Monate in der Show und amerikanischen Rundfunksendungen. 1950 gelang ihr mit Oh mein Papa der erste große Erfolg, insbesondere in Deutschland. 1956 gewann sie mit Refrain als erste Siegerin des Grand Prix de Eurovision ESC in Lugano und erhielt eine goldene Schallplatte. 1957 trat sie erneut an und erreichte den vorletzten Platz. 1958 belegte sie Platz 2. 1957 dann Heirat mit Johann Heinrich Kunz, der nach 9 Monaten an einer Krankheit starb. 1963 Heirat mit dem dänischen Multimillionär Oskar Petersen, zog sie nach Dänemark, betrieb mit ihm Hotels in Europa, Japan und Südamerika. Nach dessen Unfalltod 95, also der zweite Mann, der verstorben ist, übersiedelte sie nach Südfrankreich, später zurück nach Deutschland und in die Schweiz. 2002 gab sie Konzerte in Hamburg und Bremen. 2003 erschien eine neue CD, 2005 das Album Lady in Blue und darin auch die Titel Rom lag im Schnee und Wieder nach Athen. Dazu gab es dann noch eine Tour zum 50-jährigen ESC-Jubiläum. Zwischen 2006 und 2009 war sie Ehrengast in mehreren ESC-Shows. 2007 vertrat sie die Schweiz beim Grand Prix der Volksmusik zusammen mit Beatrice Egli und belegte Platz 12. 2008 moderierte sie das Voting des ESC in Belgrad und 2009 überreichte sie die Pokale in Moskau. 2011 drehte Regisseur Andres Brütsch eine Filmbiografie über sie und versuchte 2012 und 2013 ein ESC-Comeback, weil sie wollte das versuchen. Lebte in Ernbach bei Zürich, engagierte sich für Tierschutz und gründete eine Stiftung, spendete besonders für spanische Windhunde. Und am 24.03.2018 verstarb sie im Alter von 94 Jahren im Spital Zollikerberg. Das zu Lys Asia.
Und jetzt hast du ein schönes Foto gemacht? Lys Asia, ja klar habe ich ein schönes Foto gemacht. Super. Ich habe ja gesagt, man muss nicht immer alles ausschließen. Heute besteht mal der exklusive Content dahingehend, dass ihr mal sehen könnt, mit welchen Schmucken, Kleidungsstücken wir so ausgestattet sind. In dem Fall mein lieber Freund Marcel. Und das könnt ihr euch dann angucken, also im exklusiven Content. Könnt ihr im Grunde genommen auch eine Affinität von Marcel erkennen auf diesem T-Shirt, weil das beinhaltet ein Produkt, was mal richtig in Mode war. Also jedenfalls der Inhalt des T-Shirts. Aber das könnt ihr euch dann angucken, wie gesagt, exklusiver Content.
Geschichte. 7. Oktober 1953. Der ostdeutsche Politiker Wilhelm Pieck wurde einstimmig zum Präsidenten der DDR wiedergewählt. Er hatte das Amt bereits seit der Gründung des Landes 1949 inne. 10. Oktober 1953. Die Hilfsaktion für die DDR-Bevölkerung endete in West-Berlin. Seit Ende Juli waren 1,5 Millionen Pakete mit Lebensmitteln im Wert von insgesamt 28 Millionen D-Mark an die Bewohner der DDR verteilt worden. Und 26. Oktober 1953, Generalfeldmarschall Friedrich Paulus, der 1943 mit der 6. Deutschen Armee bei Stalingrad kapituliert hatte, kehrte aus der Kriegsgefangenschaft aus der Sowjetunion zurück. Er wählte die DDR als seinen Wohnsitz. Das erstmal zur Geschichte. Und damit sind wir mit unserer Folge durch, bis auf den Bonusteil.
Heute war es ein bisschen kürzer, aber das liegt daran, es ist ja auch ganz schön lange her, 1953. Das
ist ein Stückchen her.
Und da muss man wirklich schauen, Quellenlage, dass da auch jemand Bock hat, dort Quellen anzugeben und was dazu zu schreiben. Also das ist auch immer so ein bisschen das Problem. Da musst du schon sehr musikenthusiastisch sein oder totaler Fan sein. Und wenn man Fan gewesen ist, 1953, kann man ja zusammenrechnen, wie alt man dann jetzt für einen Moment ist, auch wenn man Kind gewesen ist. Da sind schon einige Zeiten vergangen. Ne?
Genau, lieber Jens. Und damit kommen wir jetzt zum
Endquiz. Welche Erfindung wurde 1953 patentiert? Ich erwähne auch gerne nochmal immer dazu, weil in den Zeiten, wir sind ja auch rasanter Technik, Umschwungwechsel, KI unterstützt ist diese Geschichte. Ich habe da dann natürlich noch mal andere Quellen nochmal geguckt. Also, entweder war es die erste E-Zigarette oder das Slinky. Sagt ihr Slinky was?
Sagt mir gar nichts.
Slinky habe ich auch nachgucken müssen, das ist die spiralförmige Spielzeug, Treppenläufer oder Hyperspring. Das sind diese.
Ach, das Ding.
Was, also, ja, was dann immer so von Treppe zu Treppe so runter. Oder 3, die erste Fliegenklatsche aus Kunststoff. Oder 4, der Geldautomat.
Ich sage Slinky. B.
Das ist leider falsch.
Okay.
Also Slinky wurde 1947. So alt ist das schon, dieses Spielzeug, ja. Die erste E-Zigarette, erfunden durch Herbert R. Gilbert, wurde 1963 erfunden.
Okay.
Und der Geldautomat wurde 1939 patentiert von Luther George Simeon und hieß Bankograph, war aber kein Erfolg. Und erst 1967 mit dem PIN-Code-System und maschinenlesbarer Karte wurde es ein Erfolg und von der Barclays Bank in London in Betrieb genommen, also der Geldautomat. Und es war tatsächlich die erste Fliegenklatsche aus Kunststoff, so wie wir es kennen, die biegsam war, alles drum und dran, erfunden vom Stuttgarter Unternehmer Erich Schumm.
Die Schummklatsche.
Die Schummklatsche, ne? Und das war wieder mal das Endquiz.
Gut, mein lieber Jens, das war heute eine sehr informelle Frage, also war gut, schön. Und jetzt, lieber Jens, kommen wir zum Soundschnipsel.
Ich bin gespannt.
Und zwar sind wir am 31. Oktober 1983 auf Platz 13 der deutschen Charts. So, lieber Jens, da bin ich ja mal gespannt, was du mit uns jetzt hier...
Nee, das erinnert sich ein bisschen vom Sound her an Dallas und sowas, aber das ist es ja nicht. Also ich muss passen. Erzähl mal.
Und zwar, mein Freund, ich hätte es auch nicht einordnen können. Das waren Kaja Gugu mit Big Apple.
Okay, hätte ich nie
einordnen können.
Nie gehört. Also mir hat das nur vom Sound her so diese Dallas-Geschichte. So,
ja, irgendwie
so,
sowas, so, Filmmusik.
So eine Filmmusik, so diese amerikanischen
Traumschiff oder sowas.
Ja, so klang das. Nee, naja, das dann haben wir auch mal was.
Kacha Gugu, den habe ich zum ersten Mal gehört, den Song.
Wenn ihr das komplett anhören wollt, könnt ihr ja gerne bei Spotify.
Genau.
Big Apple nennt sich das Lied, ne?
Big Apple.
Big genau. Apple, naja, gut.
Gut. Gut, mein lieber Jens, dann haben wir das heute geschafft. Matrix voll und wir hatten viel Spaß und haben wieder neue Sachen gelernt.
Ja, und eine etwas kürzere Folge, aber ist ja auch mal gut.
Ne, wir sind jetzt bei einer halben Stunde, wie immer.
Naja,
gut. Das ist doch gut.
Naja,
gut. Wunderbar. Gut, liebe Zuhörer. Schönen Dank, dass ihr zugehört habt oder vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir verweisen auf die nächste Woche. Da gibt es die nächste Folge. Die hat dann Jens wieder ausgesucht. Da muss er auch erklären, warum er genau das dann rausgesucht hat. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Und denkt dran, ne, exklusiver Content. Heute seht ihr mal, was mein Gegenüber hier für ein nettes T-Shirt, also Inhalt vom T-Shirt, könnt ihr euch angucken. Und da könnt ihr wirklich sehen, auf was er früher oder was so mal das Massenmedium mit war, was früher. Aber einfach mal WhatsApp-Channel. In diesem Sinne, schöne Zeit noch. Bye, bye.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.